Herzlich willkommen, hier ist wieder einmal die Zuckertante. Ich lese sehr viel zum Thema Typ-2-Diabetes und es fasziniert mich sehr, wie viele neue Erkenntnisse es gibt. Täglich erscheinen Studien zum Thema Typ-2-Diabetes, größere und kleinere, bessere und schlechtere, längere und kürzere, komplizierte und einfache. Natürlich sind vor allem die Studien wichtig, die in sehr guten Journals, in sehr guten Zeitschriften erscheinen, wo sehr, sehr genau kontrolliert wird, was da eingereicht wird und was da geschrieben wird von absoluten Fachleuten. Und in zweiter Linie ist natürlich wichtig, was ist wichtig für Menschen mit Diabetes und damit für meine tägliche Arbeit. Außerdem höre ich gerne Podcasts. Ich habe ja selbst einen, den hören Sie gerade. Da gibt's einen von der EDE, von der amerikanischen Diabetesvereinigung. Der bringt jedes Monat 4 Studien. Und da diskutieren Ärzte, meistens die, die an den Studien mitbeteiligt waren, auf einem medizinischen Niveau, was dran wichtig ist. Und die suchen sich die für sie interessantesten 4 Studien des letzten Monats aus. Ich denke mir schon lang, spannende Geschichte. Könnte man sowas nicht auch machen für all die Menschen mit Diabetes da draußen, die es natürlich auch interessiert? Und genau das mache ich jetzt. Sie hören in dieser Podcast-Folge meine Gedanken zu 4 Studien, die im Juni 2026 erschienen sind. Die Auswahl ist natürlich subjektiv. Ich habe mich bemüht, Studien zu nehmen, die für Sie interessant sein können. Vielleicht habe ich was Wichtiges übersehen. Die Studien haben nichts damit zu tun, ob ich irgendeine Art der Behandlung oder irgendeine Pharmafirma oder sonst was bevorzuge, ganz und gar nicht. Es sind einfach Studien, die mir aufgefallen sind und die ich für Sie zusammengefasst habe. Und gleich nach der Musik geht's los. Nochmals herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Pusarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin mit ganz großem Schwerpunkt Diabetes mellitus Typ 2. Und im Internet bin ich Ihnen wahrscheinlich bekannt als die Zuckertante. Ja, und die Zuckertante mag ja immer gerne gute, verständliche Informationen weitergeben. Und das, was wir heute machen, das probiere ich jetzt einfach aus. Ich erzähle Ihnen 4 Studien. Ich freue mich über Rückmeldungen. Sie wissen eh, die Geschichte mit Daumen hoch und Like und Sternchen geben. Ich sage das sonst nie, weil es mir ein bisschen blöd vorkommt. Aber wo immer Sie diesen Podcast hören, schreiben Sie mir. Schreiben Sie mir, ob das eine gute Idee ist, weil vielleicht gibt's dann wieder mal sowas. Also, 4 Studien, die mir im Juni 2026 aufgefallen sind. Ich fange an mit der ersten Studie, die sich mit CagriSema beschäftigt. Das ist ein neues Kombinationsmedikament, das eben derzeit in großen Studien untersucht wird. Und das heißt CagriSema. Sema kommt von Semaglutid. Und da spitzen manche von Ihnen vielleicht schon die Ohren, weil Sie das Wort kennen. Semaglutid ist ja die Substanz im Ozempic und Wegovy, also ein Darmhormon, das ein hervorragendes Diabetesmedikament ist und das auch manchen Menschen helfen kann, Gewicht abzunehmen. Also, in diesem neuen Kombimedikament, das da gerade in Studien untersucht wird, ist dieses Semaglutid, die Substanz aus Ozempic und Wegovy drin, und das Cagrilinidid, das ist ein Amylin-Analogon. Das heißt, da geht es ums Amylin. Haben Sie vielleicht noch nie gehört. Amylin ist eine Art Hormon, das auch in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird, und zwar genau von den Zellen, die Insulin ausschütten, von den Beta-Zellen. Und immer wenn die Bauchspeicheldrüse Insulin abgibt, wird auch ein bisschen Amylin ausgeschüttet. Und das Amylin hat sehr viel zu tun mit dem Zuckerstoffwechsel. Einerseits ist es auch ein Hormon, das die Magenentleerung ein bisschen langsamer macht. Es hilft uns, uns satt zu fühlen, und es kümmert sich darum, dass nicht zu viel Zucker aus der Leber ins Blut kommt. Denn die Leber lässt ja immer genau so viel Blut ins Blödsinn, Entschuldigung. Die Leber lässt ja immer genau so viel Zucker ins Blut fließen, wie ihr Menschlein gerade braucht. Aber natürlich, wenn der Blutzucker gerade nach dem Essen ohnehin ansteigt und die Bauchspeicheldrüse drauf mit mehr Insulin antwortet, ist es auch klug, wenn jemand der Leber sagt, passt schon, im Moment brauchst nicht so viel Zucker ins Blut abgeben, wir kriegen eh gerade Nachschub. Das ist wieder mal so eine Geschichte, wo Hormone fein aufeinander abgestimmt sind in gesunden Menschen und unglaublich genau funktionieren. Und Überraschung, bei Menschen mit Typ 2 Diabetes funktioniert dieses Zusammenspiel nicht so ganz. Die Studien, in denen dieses neue Kombipräparat des CagriSema untersucht wird, die heißen Reimagine 1, 2 und 3. Das sind drei verschiedene Studien an drei verschiedenen Patientengruppen. Die einen waren Menschen, die erst relativ kurz Typ 2 Diabetes bekommen haben, Menschen, die mit Ernährung und Bewegung allein halt nicht in den Zielbereich des Blutzuckers gekommen sind. In der Reimagine 2, das waren 2700 Leute, das ist eine ordentlich große Studie, das waren Menschen mit Typ 2 Diabetes, die schon Metformin bekommen haben oder und auch einen SGLT2-Hemmer, wie zum Beispiel das Jardiance, das Empagliflozin oder das Farxiga, das Dapagliflozin. Und diese Studie ist über 68 Wochen, also 1/4 Jahre gelaufen. Und in der Reimagine 3 waren jetzt 270 Erwachsene drin, die schon Basalinsulin gespritzt haben. Und Sie wissen, viele Menschen scheuen sich damit, mit Insulin anzufangen, nicht zuletzt auch durch die Sorge, dadurch Gewicht zuzunehmen. In allen drei Studien ist das HbA1c und das Gewicht schön runtergegangen. Das HbA1c hat sich verbessert, ja, von 1%, 1,5% bis zum Schluss sogar über 2% bei denen, die Insulin gespritzt haben. Und da gibt es noch viele andere interessante Ergebnisse in diesen Studien. Die, die schon Basalinsulin gespritzt haben, die haben ja immer die Sorgen mit dem Gewicht und die konnten mit dem CagriSema 12% Gewicht abnehmen in diesen 1/4 Jahren. Das sind natürlich Durchschnittswerte, aber das ist schon richtig, richtig gut bei Menschen, deren Diabetes immerhin schon so weit fortgeschritten ist, dass sie Insulin spritzen müssen. Also in allen drei Gruppen waren deutliche Verbesserungen zu sehen. Klingt toll. Die Frage ist natürlich sofort immer Nebenwirkungen. Ja, gibt's da. Sehr viele, 2/3 der Teilnehmer haben was gespürt. Eigentlich ja nicht die Nebenwirkung, sondern das ist eigentlich die Wirkung vom Medikament. Übelkeit, Völlegefühl, teilweise auch Verdauungsprobleme. Also, dieses neue Medikament ist jetzt nichts, was für jeden und für alle passt. Bei vielen gehen die Beschwerden dann auch bald wieder zurück und viele vertragen es auch sehr, sehr, sehr gut auf Dauer gesehen. Es ist interessant, es ist spannend, es ist nichts, was man morgen in der Apotheke finden wird, aber die Richtung stimmt. Und das Schöne an diesen Studien ist auch immer, dass sehr viel mehr untersucht wird als nur die Zuckersenkung. Da schaut man eben auch, wie wirkt sich's auf den Leberstoffwechsel, auf die Gesundheit des Menschen ganz allgemein. Das heißt, wir behandeln nicht mehr nur irgendwelche Zuckerwerte, die auf einem Blatt Papier vom Labor stehen. Es wird sehr genau geschaut, wie ist es mit dem Herz-Kreislauf-Risiko, verbessert sich da was und so weiter und so weiter. Die Diabetesmedizin wird viel offener, viel breiter und kümmert sich viel mehr um den ganzen Menschen. Das ist generell ein wunderschöner Trend. Studie Nummer 2, die ich Ihnen erzählen möchte, die Connect-Studie. Das ist eine Studie, die etwas bestätigt, von dem ich ohnehin schon lang überzeugt bin. Und es ist immer lustig, wenn dann Daten dazukommen. Ich arbeite ja ganz viel mit Menschen mit Typ 2 Diabetes in meiner Ordination auch. Es sind viele dabei, die noch kein Insulin spritzen. Und die, die zu mir kommen, die hätten ja gern, dass was besser wird. Und wenn ich etwas verbessern will, dann ist es immer gut, wenn ich vorher weiß, wo ich überhaupt stehe. Wenn ich die Verbesserung halt auch direkt sehen kann. Und damit sind wir bei den Zuckersensoren, die von den Krankenkassen in Österreich und Deutschland ja nur dann bewilligt werden dürfen, wenn jemand Insulin spritzt, zwei Sorten Insulin, ein langsames Insulin als Basis, schnelles zum Essen, je nach Essen und Zuckerwerten. Sie haben das alles schon gehört. Zum Glück gibt es ja die Möglichkeit, sich einen Probesensor auch kostenlos zu holen von den Firmen, die Sensoren anbieten. Also ein bisschen einen Zugang hat man ja doch auch. Zumindest einmal oder zweimal oder dreimal, wenn man noch kein Insulin spritzt. Und diese Connect-Studie hat eben gezeigt, dass auch bei Menschen, die noch kein Insulin spritzen, das Tragen eines Sensors wirklich, wirklich was bringen kann. Und das Nette ist, diese Studie ist in Hausarztpraxen gelaufen in den USA bei 280 Erwachsenen mit Typ 2 Diabetes, die eben nur Tabletten genommen haben und die im Durchschnitt 60 Jahre alt waren. Also ganz normale Typ 2 Diabetiker. HbA1c-Durchschnitt zu Beginn war 8,8. Also wirklich Leute, die nicht wirklich gut eingestellt waren, zum größten Teil. Und die eine Gruppe hat halt einen Sensor bekommen und die andere Gruppe hat die normalen Blutzuckermessgeräte bekommen, 6 Monate lang. In der Gruppe, die den Sensor getragen hat, den Dexcom, war danach das HbA1c um 0,9% mehr gesunken, stärker gesunken als in der Gruppe, die mit Fingerstich den Blutzucker gemessen hat. Und man hat auch beim Sensor gesehen, dass die Leute 5 Stunden mehr pro Tag, 5 Stunden länger pro Tag den Zucker im Zielbereich gehalten haben, zwischen 70 und 180. Das ist ein verdammt gutes Ergebnis. HbA1c-Senkung von 0,9%, das ist in etwa so viel, wie sie zusammenkriegen, meistens, wenn sie ein neues Diabetes-Medikament geben. Also auch da in den großen Studien, irgendeine neue Tablette Menschen dazuzugeben, also ein weiteres Medikament, nicht unbedingt ein neues. Aber wenn ich als Ärztin eine weitere Tablette gegen Zucker dazugebe, ist es sehr häufig, dass das HbA1c so um 1% ungefähr sinkt. Und das kann halt das CGM, das kann der Sensor auch. Das ist etwas, was wirklich zeigt, wie fein diese Geräte sind. Und wir hoffen ja alle, dass die für mehr Menschen mit Diabetes zugänglich werden. Die dritte Studie ist eine große Studie aus England. In England gibt es riesengroße Datenbanken, anonymisiert natürlich mit Gesundheitsdaten von einem großen Teil der Bevölkerung. Und die haben sich angeschaut, was passiert auf lange Sicht, wenn Leute innerhalb der ersten 2 Jahre nach der Diabetesdiagnose mindestens 15% Gewicht abnehmen. Also natürlich Menschen mit Diabetesdiagnose, die stark übergewichtig waren bei der Diagnose. Es gibt ja auch schlanke Menschen, die Typ 2 Diabetes bekommen, um die geht es jetzt in der Studie nicht. Das ist etwas, was immer wieder interessant ist und was wir auch schon lang wissen, dass diese ersten Jahre nach der Diagnose wirklich ein Zeitfenster sind, wo eine Verbesserung der Zuckerwerte auf welche Art auch immer auf Dauer für die nächsten Jahrzehnte unglaublich viel bringt. Leute, die übergewichtig waren bei der Diabetesdiagnose oder adipös waren und die mindestens 15% Gewicht verloren haben, haben später, Jahre später, ein niedrigeres Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall, andere Herzerkrankungen und auch für Gefäßverschlüsse. 14% niedrigeres relatives Risiko. Egal. Das Wichtige an dieser Studie für mich ist, ja, es zeigt, wie wichtig die ersten beiden Jahre sind, wie wichtig es ist, die Zuckerwerte möglichst gleich einzufangen, nicht allzu hoch und nicht allzu lange ansteigen zu lassen. Es bedeutet aber nicht, dass jetzt jeder ein unfähiger Trottel ist, der es nicht schafft, 15% in den ersten 2 Jahren abzunehmen. Es ist einfach ein Hinweis auf die Wichtigkeit dieser ersten 2 Jahre. Und da lohnt sich's, Diabetes ernst zu nehmen. Und wissen Sie, meine ganze Zuckertante und jetzt auch die neue App, ich tät so gern die Leute erreichen, die frisch die Diagnose Typ 2 Diabetes bekommen haben. Und auch hier, jetzt mache ich nochmal Werbung, wenn Sie jemanden im Bekanntenkreis haben, von dem Sie hören, dass er die Diagnose bekommen hat, dann sind es ja Leute, die jede Menge Sorgen und Fragen haben. Bitte, bitte schicken Sie die zu mir. Ich versuche auch meine App immer mehr auf Anfänger auszurichten. Das dauert alles. Sie wissen, ich mache dort alles selber. Ja, jetzt fehlt aber noch die Studie Nummer 4. Und das ist eine Studie, die kommt aus Deutschland. Wieder mal aus dem DDZ, dem Deutschen Diabeteszentrum, die sich oft mit Grundlagenforschung beschaffen und beschäftigen und die, da ist im Hintergrund das Fenster zugefallen. Ich lasse es drin, weil ich keine Zeit habe, das zu schneiden. Tut mir leid. Also, ist eine Studie aus Deutschland, aus dem DDZ, Deutsches Diabeteszentrum, die oft Grundlagenstudien machen, Grundlagenforschung betreiben und auch andere spannende Dinge tun. Die haben sich angeschaut, was macht denn bei Menschen mit Typ-2-Diabetes das Glucagon? Das Glucagon ist auch ein ganz wichtiges Hormon aus der Bauchspeicheldrüse. Und das Glucagon wird immer so als Gegenspieler des Insulins gehandelt. Das Glucagon schaut, dass wir genug Zucker im Blut haben, auch wenn wir lange Zeit nichts essen. Zum Beispiel in der Nacht, oder Sie wissen ja, Menschen können mehrere Tage ohne Essen recht problemlos überleben. Wasser braucht man. Ohne Flüssigkeit geht's relativ bald schief. Aber ohne Essen können Menschen, Säugetiere erstaunlich lang drüber kommen. Und das funktioniert ja nur, wenn aus der Leber immer Zucker ins Blut strömt, wenn die Leber ihre Reserven aufbraucht, die Leber auch Zucker nachproduziert. Und wie sie das machen soll, das sagt ja teilweise eben dieses Glucagon. Bei Menschen ohne Diabetes sind auch das Glucagon und das Insulin feiner voneinander abgestimmt. Da sind wir wieder, wie am Anfang, bei verschiedenen Hormonen, die miteinander reden, die sich gegenseitig beeinflussen. Eine unglaublich schlaue und ganz, ganz kleinteilige Art, also sehr, sehr genau. Wenn man längere Zeit nichts isst, dann darf das Glucagon gern der Leber sagen, gib ein bisschen mehr Zucker ab. Und das soll so sein und das ist völlig normal und auch bei Gesunden so. 50 Menschen bekommen frisch die Diagnose Typ-2-Diabetes und die sind verglichen worden mit 50 ähnlichen Erwachsenen, aber halt mit normalem Zuckerstoffwechsel. Und dann hat man sich angeschaut, wenn die was essen, was passiert nach dem Essen mit Insulin und Glucagon? Und da zeigt sich, dass die Menschen, die den frisch entdeckten Typ-2-Diabetes hatten, nach dem Essen deutlich höhere Glucagonspiegel haben als die, die halt keinen Diabetes haben. Und das bedeutet jetzt wieder, dass das Hormon vermehrt im Blut ist, das die Leber auffordert, mehr Zucker abzugeben. Die Forscher reden davon, dass es wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Leber schlechter auf das Hormon reagiert. Eine Leber, also hepatische Glucagonresistenz, ist im Spiel. Das klingt kompliziert und das ist auch kompliziert. Ungefähr bedeutet das, dass die Leber schlechter auf dieses Glucagon reagiert. Und da sind wir dann auch bei der Verbindung hinüber zur Fettleber. Das heißt jetzt für Sie ganz praktisch, das ist eine Studie, die geht wirklich an die Grundlagen, an das Zusammenspiel wichtiger Hormone. Und es zeigt uns wieder mal, dass die Leber sehr, sehr wichtig ist. Im Stoffwechsel generell und natürlich auch im Zuckerstoffwechsel und damit bei Diabetes. Ganz praktisch folgt daraus, es schadet nicht ab und zu bei Typ-2-Diabetes auch mal Leberwerte bestimmen zu lassen. Ob Sie das brauchen, wie häufig Sie das brauchen, das entscheidet Ihr behandelnder Arzt oder Ihre behandelnde Ärztin. Eventuell einen Ultraschall machen, wenn das halt jetzt gerade sinnvoll ist. Wie es der Leber geht, das hat immer auch damit zu tun, wie es Ihnen mit Ihren Zuckerwerten geht. Gerade bei Diabetes ist Leberstoffwechsel ganz, ganz wichtig. Und da mal genauer hinzuschauen, sich zu überlegen, wie ist es denn mit dem Alkoholkonsum, welche Medikamente nimmt man, wie viel Bewegung macht man, wie hat sich das Gewicht entwickelt. Alle diese Dinge sind dafür wichtig. Also auch das ist eine sehr, sehr interessante Arbeit, aus der jetzt nicht sofort irgendein neues Wundermittel entsteht, aber das uns wieder mal hilft, die Zusammenhänge besser zu verstehen. So, das war's fürs diesmal. Natürlich kann man sich das nicht merken. Das ist auch gar nicht das Ziel dieser Podcast-Folge. Ich habe aus dem allen einen Artikel gemacht und ich habe mich da wirklich dran gesetzt und ordentlich Zeit reingesteckt und versucht, diese 4 Studien für Sie gut zu erklären. Sie können sich den ganzen Text gern auch kostenlos runterladen. Entweder bei mir auf der Homepage oder noch lieber natürlich in der App der Zuckertante. Die App der Zuckertante finden Sie übers Internet. Da geben Sie ein app.zuckertante.at, ohne das www davon, einfach app mit app.zuckertante.at und können sich dann gern einen kostenlosen Zugang machen mit Hilfe Ihrer E-Mail-Adresse. Ich freue mich über alle Rückmeldungen. Falls Sie sich jetzt die app.zuckertante.at nicht gemerkt haben, bitte einfach auf die Seite der Zuckertante gehen, zuckertante.at, weil ich Österreicherin bin. Das kann man sich, glaube ich, leicht merken. Und auch dort gibt es natürlich sofort die Verbindung zur App. Und in dieser App gibt es eben Diabetes-Neuigkeiten, eine Community zum Austauschen, in etwa so wie auf Facebook. Es gibt Kurse für Menschen mit Typ 2 Diabetes, die am Anfang stehen. Es gibt Kurse zu jedem einzelnen Medikament und vieles, vieles mehr. Ich bin dabei, es aufzubauen. Wir werden bald unseren 600. Teilnehmer haben. Vielleicht sind es ja dann auch Sie und dann werden wir Sie gebührend feiern. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.